Ja, es soll heute Morgen um Stille gehen, Meditation, Kontemplation. Und auch mir ist es ein Herzensanliegen, zu zeigen, dass das so notwendig ist, dass wir das dringend brauchen in unserem eigenen Leben, auch als christliche Gemeinschaft, in der Gemeinde, in der Kirche, diese Unterbrechungen unseres Alltags, in denen wir loslassen können, in denen wir frei werden können, leer werden können für Gottes Geist und wo wir ganz absichtslos einfach vor Gott da sind, um uns wieder neu stärken zu lassen, wieder lieben zu lassen von ihm. Dass uns dann in der Stille wirklich spürbar bewusst wird, was wir heute im Abendmahl gehört und erlebt haben, geschmeckt haben. Jesus ist da, er lebt. Er wartet auf uns, er ruft uns und sein Frieden umgibt uns von allen Seiten. Das mit dem Herzen aufzunehmen, das ist eigentlich der Sinn von Meditation, von christlicher Meditation und christlicher Kontemplation. Stille, was ist das? Ich möchte gern anfangen mit einem ganz einfachen kleinen Experiment. Und zwar, wir sind 15 Sekunden Stille. Also ich sage nichts. Und ihr sagt auch nichts. Und es ist nur 15 Sekunden. Ja? Okay? Es geht los. Und? Wie war's? Schön. Eine ganz kurze Zeit, 15 Sekunden nur. Und jeder spürt, was das für eine Unterbrechung ist. Man erwartet es ja nicht. Da kommt ein Referent, Stefan Kunz von der Bergstraße, man denkt, der redet jetzt, jetzt sagt er nichts, 15 Sekunden lang. Und das ist eine wichtige Erfahrung. Wir sind im Leben so programmiert, dass wir immer denken, es muss vorangehen, es muss weitergehen. Jetzt kommt der nächste Punkt, To-Do-Listen, ja. Und da ist da noch was zu machen. Und die Gedanken gehen in die Richtung und in die Richtung und in die Richtung. Und wenn dann einfach, wenn es heißt, 15 Sekunden ist gar nichts, Stille, dann grätscht diese Stille so rein in unseren Fluss, ja. Weil unser Leben ist normal voll und auch ziemlich laut heutzutage und äußerst ereignisreich natürlich. Auch wenn wir Urlaub haben, ist es oft so, dass es laut und voll und ereignisreich ist. Und vielleicht wäre es gut, dass manchmal die Stille dazwischen grätscht. Dass wir spüren, das ist nochmal was ganz anderes. So, jetzt machen wir das nochmal ein Experiment. Und zwar, wir sind nochmal 15 Sekunden Stille und achten aber in diesen 15 Sekunden einfach darauf, wie unser Atem von ganz allein kommt und geht. Unser Atem kommt und geht. Es geht los. Wie war's jetzt? Etwas fokussierter. Und man spürt, der Atem ist wichtig. Im ruhigen Atmen komme ich tatsächlich zur Ruhe. Weil der Atem etwas ist, was unser Bewusstsein, unsere Ratio, unser Denken verbindet mit dem Körper und mit den unbewussten Dingen, die automatisch ablaufen. Weil wir atmen ja auch, wenn wir bewusstlos sind oder wenn wir schlafen. Also Atem ist so eine Brücke zwischen unserem Körper und unserer Seele und unserem Geist. Und in der Stille auf den Atem zu achten oder etwas mit dem Atem zu verbinden, das ist seit alters her ein Königsweg, den viele Kulturen beschritten haben. Die Menschheit hat schon früh gemerkt, dass es wichtig ist, darauf zurückzukommen. Und die Christenheit hat es auch schon ganz früh gespürt, wie wichtig das ist, mit dem Atem Gebete zu verbinden. Und deshalb jetzt noch ein dritter kleiner Versuch. Drittes kleines Experiment. Wir sind wieder 15 Sekunden still und verbinden mit dem Atem jetzt das sogenannte Herzensgebet. Kennt ihr vielleicht? Das geht so beim Einatmen, Herr Jesus Christus, und beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Oder es gibt auch andere Formen, die euch vielleicht vertraut sind. Jedenfalls beim Einatmen geht es um Jesus, Jesus, und Ausatmen, erbarme dich meiner. Und das wollen wir jetzt auch 15 Sekunden, gar nicht so lang, in der Stille miteinander tun. Jetzt geht's los. Jetzt habt ihr wahrscheinlich gespürt, jetzt kommt man nochmal in eine ganz neue, große Weite hinein. Wenn man das Atmen und die Stille verbindet mit dem Gebet, Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und das ist der Sinn von Meditation und Stille, dass ich in einen großen und weiten Raum hineinkomme, der über meinen Alltag und mein kleines Denken weit hinausgeht. Es ist wichtig, dass wir diesen weiten Raum immer wieder demütig, froh, dankbar, manchmal auch um den Geist Gottes flehend betreten, dass wir in diesen Tempel hineingehen, der unendlich weit ist. Die Güte Gottes reicht, so weit der Himmel ist. Diese Weite der Liebe Gottes und des Friedens Christi, dass wir da hineinkommen. Und die Christenheit hat von Anfang an gesagt, dieser wunderbare weite Raum, der uns ganz viel Kraft gibt, mit Gott verbindet, mit Jesus verbindet, mit dem Heiligen Geist verbindet, dieser Raum, der ist bedroht. Wir müssen ihn verteidigen. Weil ständig gibt es irgendwelche heranbrausenden Dinge, die was von uns erwarten, Herausforderungen, irgendwelche Dinge, die bewältigt werden müssen, irgendwelche Fragen, die an uns kommen und so weiter, Aufgaben, die wir unbedingt erledigen müssen. Und dann wird dieser Raum sozusagen zerquetscht. Und das ist schlimm. Und das kann überall passieren. Auch im frömmsten Leben kann das passieren. Sie denken, wir müssen jetzt um Christi willen, müssen wir das tun, das tun, das tun. Ja. Aber der Raum wird eigentlich ganz eng, weil wir nur in diesem Druck stehen. Ja. Wir müssen das jetzt tun, das müssen wir jetzt durchfechten oder das müssen wir noch zu Ende kriegen und so weiter. Ja. Und da hat die Christenheit von Anfang an gesagt, wir brauchen besondere Orte und wir brauchen besondere Zeiten, die reserviert sind für diesen Tempel der Weite und der Güte von Gottes Liebe. Und so sind Kirchen entstanden, so sind Kapellen entstanden, so sind Klöster entstanden. Bis dahin, dass dann in den ersten Klöstern, in den Benediktinerklöstern, tatsächlich auf eine ganz enorme Weise ein Raum geschaffen wurde, der in mühsamer Arbeit aufgebaut wurde, ein heiliger Raum, der ganz und gar der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes und der Stille geweiht war. Und dass man dann Zeiten auch herausgeschnitten hat. Am Anfang waren das 7 Gebetszeiten im Benediktinerkloster, also von der Nacht bis über den ganzen Tag verteilt, in denen gebetet wurde und vor allem die Psalmen gebetet wurden. Alle 150 Psalmen in einer Woche. Und der heilige Benedikt sagte, das ist das Allerwichtigste. Dem ist nichts vorzuziehen. Also auch wenn die Mauern krachen oder irgendwie der Weizen ausgegangen ist, egal, die Psalmen, das muss geschehen. Und zwar deshalb, weil das der Raum ist, aus dem wir die Kraft beziehen, die notwendig ist und die Welt braucht. So wie Jesus ja auch seine Jünger, wir haben es ja heute gehört im Evangelium, Markus Evangelium, wie er sagt, ruht ein wenig, ihr braucht das, es ist notwendig. Und ich denke, das ist die Aufgabe, die gar nicht so einfach ist, kenne ich auch aus meinem eigenen Alltag. Die Aufgabe ist, die Zeiten, die für Gott reserviert sind, für die Gottesbegegnung reserviert sind, für das Dasein in der Gegenwart Gottes, diese Zeiten zu verteidigen.
Und das bedeutet also Handy abstellen und was weiß ich. Da gibt es ja heute ganz viele Dinge, die einen da bedrohen, ja, ernsthaft bedrohen. Und da muss man sagen, Leute, ein Firewall, ja, ein Schutzwall. Ich habe jetzt hier stille Zeit, ja. Das denke ich, das darf man nicht vernachlässigen oder da irgendwie das einbröckeln lassen. Obwohl es leicht passiert. Ich kenne das selber, dass es schwierig ist. Als wir kleine Kinder hatten, war das ganz schwierig. Ja, wie soll man da so stille Zeiten verteidigen? Das ging dann gar nicht mehr fest, sondern immer so nach Gelegenheit. Ja, wenn das Kind zufällig schlief, konnte man das dann machen. Aber es ist wichtig, dass man tatsächlich diese heiligen Zeiten möglichst an einem heiligen Ort, den man sich selber auch herrichtet, in der Wohnung oder bei euch hier in der Kapelle ist das ja auch geschehen, dass man tatsächlich sich darum bemüht. Ja, warum ist das nun für uns auch von höchst wichtiger Bedeutung? Mir ist jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal aufgegangen, woran das auch liegt. Und zwar habe ich etwas gelesen über Viktor Frankl, diesen großen Begründer der Logotherapie, der ja ganz schlimme Dinge erlebt hat, der im Konzentrationslager war und dann diese ganzen Grausamkeiten und Finsternisse auf eine beeindruckende Weise überwunden hat. Hat sich davon nicht erdrücken lassen, sondern hat da sozusagen seinen eigenen Weg gefunden und den später auch dann anderen Menschen erzählt. Und Viktor Frankl, der sagt, und das finde ich sehr tiefsinnig und sehr wahr, die Würde des Menschen besteht darin, dass bei ihm, einem Lebewesen wie alle anderen auch, es zwischen Reiz und Reaktion einen Zwischenraum gibt. So eine Art Leerraum, wo der Mensch entscheiden kann, reagiere ich jetzt so instinktiv, wie ich das immer mache, wie die ganze Welt das macht? Oder halte ich inne und mache was ganz anderes? Und Frankl sagt, das ist die Würde des Menschen, ist die Freiheit des Menschen, dass er zwischen Reiz und Reaktion diesen Zwischenraum hat. Und da ist mir aufgegangen, genau das ist Meditation. Wir haben ständig Reize, die uns irgendwie Herausforderungen, die uns zu schaffen machen. Und wir sind gewohnt, auf natürliche Weise oder in eingeübter Weise darauf zu reagieren. Und wenn man es recht bedenkt, ist es so, dass eigentlich alle Sünde des Menschen darin besteht, dass wir so auf naturhafte Weise auf die Reize reagieren. Ja, also einer hat irgendwie mehr als ich und hat mehr Erfolg, sofort bin ich neidisch. Ja, das ist so eine Reaktion, geht ganz schnell. Ich könnte aber auch sagen, Moment mal, ich bin ein freier Mensch, ja, ich bin ein Königskind und es gibt hier diesen Zwischenraum, der andere hat mehr als ich, okay. Ich gönn's ihm und ich schaue jetzt auf mich und dann reagiere ich nicht mehr mit Neid. Das wäre die Alternative. Oder einer kommt mir irgendwie komisch, beleidigt mich und natürlich ist die Reaktion zu sagen, irgendwie, ich werde es ihm schon heimzahlen. Ja, oder ich werde irgendwie die richtigen, scharfen Worte finden, um mich zu wehren. Das ist so die naturhafte Reaktion. Und da würde Frankl sagen, nee, das muss ja gar nicht sein. Du bist ja ein freier Mensch. Du musst nicht reagieren wie ein Krokodil oder so, ja, was so instinktiv zuschlägt. Ja. Das hat Frankl auch. Er sagt, wir sind keine Reptilien, wir sind Menschen. Ne? Und das finde ich toll. Ne? Wir sind eben keine Computer oder so, die einfach so vorprogrammiert immer reagieren, was natürlich dem Überleben und dem Kampf im Dasein und so weiter dienlich ist. Aber es ist die Würde des Menschen, da sich selber zu unterbrechen. Und die beste Unterbrechung, die es überhaupt gibt für uns als Christen, ist, in dieser kleinen Pause Jesus zu atmen. So nenne ich das auch in meinem Buch. Man könnte auch sagen, den Geist Gottes zu atmen, den Geist der Liebe. Das, was wir im Evangelium hören, die Barmherzigkeit Gottes, die Sanftmut Gottes, die Geduld Gottes, die Güte Gottes, die Treue Gottes. Wenn wir das immer dann, wenn so Dinge kommen, die uns attackieren, wenn wir dann innehalten und versuchen, das zu atmen, Jesus zu atmen, in diesen kleinen Zwischenräumen. Das ist unglaublich heilsam und hilfreich. Also mit Viktor Frankl, das habe ich jetzt auch gerade entdeckt und es hat mir total eingeleuchtet. Ich habe es dann auch im Alltag praktiziert und siehe da, es funktioniert. Also zum Beispiel gestern kam unsere, in unserem Haus wohnt oben eine alte Dame und die kam an unser Küchenfenster. Ich war da gerade Kaffee kochen und dann sagte sie, also das ginge nicht. Der Platz, wo ihr Fahrrad immer steht, da wäre jetzt unser Fahrrad und also das ginge nicht und wir sollten das doch bitte wegstellen, ja. Und da hätte ich früher gesagt, Moment mal, also es gibt keine Stammplätze hier im Fahrradkeller. Das ist allgemein bekannt, ja. Und wir müssen irgendwie gucken, wie wir uns da einigen. Und dann hatte ich aber, ich hatte gerade vorher diese stille Zeit gemacht und hatte mir vorgestellt, Jesus schaut mich liebevoll an. Da dachte ich, meine Güte, jetzt, er schaut mich liebevoll an und ich muss das irgendwie ja doch auch, muss weitergeben, ich muss es ja widerspiegeln. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, doch, ja, klar, gerne machen wir das. Für uns kein Problem. Wir können das, unser Fahrrad, das ist ein bisschen dick auch und breit durch diese Satteltaschen hinten. Wir können das auch hinten hinstellen. Und da hat sich so verneigt und hat sich bedankt. Ganz ungewöhnlich, ja. Und da habe ich gemerkt, es ist ganz wichtig, sich da zu unterbrechen und nicht auf seinem Recht zu pochen und zu sagen, nee, gibt keine Stammplätze oder so, sondern zu sagen, nee, Jesus. Was würde Jesus jetzt machen? Jesus atmen in dieser kurzen Zeit. Und das ist sozusagen Meditation so in Kleinstform, dass ich da versuche, in einen Zwischenraum zu kommen, wo der Geist Gottes wehen kann. Also das vorneweg zur Bedeutung von Meditation und Kontemplation. Und werde ich am Schluss auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie wichtig ich das finde und wie unglaublich heilsam es wäre, wenn das von uns, von mir, von euch, von vielen Menschen ernsthaft geübt würde, Jesus zu atmen. Nun gibt es in der Christenheit seit jeher verschiedene Formen von Meditation und Kontemplation. Meditation, das bedeutet eigentlich, dass ich in die Stille gehe, dass ich geerdet bin, dass ich aufrecht da sitze oder stehe, dass ich ruhig atme, langsam atme und dann in dieser Haltung über ein Medium in Kontakt trete mit Gott, oder besser gesagt, ich lasse Gott mit mir sich in Kontakt bringen. Und dann gibt es die Kontemplation, das ist sozusagen die Form, wo es kein vermittelndes Medium mehr gibt, keinen Gegenstand im weitesten Sinne des Wortes, sondern wo ich einfach nur in die Gegenwart Gottes eintrete. Also bei Naturmeditation, da habe ich ja dann irgendeine Blume oder einen Baum oder ein wunderbares Bild draußen. Und über dieses Naturerlebnis komme ich in Kontakt mit Gott. Aber wenn ich jetzt das Herzensgebet spreche, dann habe ich keinen Gegenstand mehr, sondern bin ich einfach nur, mache ich mir bewusst, ich werde dessen inne, dass Gott sich meiner erbarmt hat und dass ich sozusagen dieses Erbarmen für mich in Anspruch nehmen kann und daraus leben kann. Also das ist der Unterschied zwischen Meditation und Kontemplation. Und in meinem Buch, da habe ich 6 Formen der Meditation und 6 Formen der Kontemplation dargestellt. Die will ich jetzt nicht alle nochmal in Erinnerung rufen, aber die wichtigsten will ich doch nochmal erläutern. Das erste ist die Schöpfungsmeditation. Es gibt dafür auch in der Bibel ganz viele Beispiele. In den Psalmen auf vielfache Weise, wenn es um die Wunderwerke Gottes geht, aber auch etwa in der Bergpredigt, wenn Jesus sagt, seht die Lilien auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel. Also er sagt nicht, denkt darüber nach oder lernt von denen was, sondern schaut einfach nur mal. Die Lilien auf dem Felde, die Vögel unter dem Himmel. Nehmt euch Zeit und betrachtet das. Und schaut dann, was passiert. Wenn er euch klar macht oder euch langsam bewusst wird, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und Gott versorgt sie doch. Sie sind ganz in ihrem Dasein vor Gott und in Gott. Und dieser Aufruf zum reinen Schauen, das ist die Naturmeditation, die Schöpfungsmeditation. Also in meinem Buch habe ich dazu geschrieben, in der stillen Betrachtung von Sonne, Mond und Sternen, von Himmel und Wolken, von Erde und Meer, von Sand und Felsen, von Bergen und Hügeln, von Wüsten und Gletschern, von Wäldern, Wiesen und Feldern, von Wasser und Feuer, von Pflanzen und Tieren aller Art, im absichtslosen Schauen auf das, was sich unter dem freien Himmel zeigt, im ehrfürchtigen Spüren, dass wir selbst nur ein kleiner Teil der großen Schöpfung Gottes sind, im Meditieren der Schönheit und Erhabenheit, der sich immer wieder neu wandelnden, lebendigen Natur, in die wir eingebettet sind, finden wir Ruhe der Seele und Erfrischung des Körpers. Offenbart sich uns Gott, der Schöpfer, auf eine heilsame Weise und vertreibt Sorgen und innere Unruhe. Das ist eine Erfahrung, die jeder machen kann. Wenn man einfach mal in Ruhe in die Natur geht, dann hat das eine erfrischende und beruhigende Wirkung. Und das Geheimnis liegt darin, dass ich auch da nicht das wie einen Programmpunkt sehe, den ich hier so abarbeite. Ich gehe in den Wald, ich mache Waldbaden und ich erfrische mich und dann habe ich dann das Pensum erfüllt. Das wäre jetzt nicht Naturmeditation, sondern Naturmeditation, Schöpfungsmeditation heißt eigentlich tatsächlich in Ruhe aushalten, ausharren und schauen. Da habe ich selber vor ein paar Jahren eine Entdeckung gemacht, die mich sehr verändert hat eigentlich. Und zwar ist mir aufgegangen, ich gehe immer gerne spazieren nachmittags und da war es einmal so, in Bensheim, an der Bergstraße ist es so, da blühen die Mandelbäume ganz früh. Wisst ihr vielleicht auch, manchmal Ende Januar blühen schon die Mandelbäume an der Bergstraße und das ist schon eine tolle Sache. Alles noch kahl und da weiße Blüten, die Mandelbäume, ja. Und dann bin ich mal raus und da war so ein Mandelbaum, der hat wirklich voll geblüht, Ende Januar. Und dann bin ich da stehen geblieben, ich denke mal so 5 Minuten etwa. Und das ist eigentlich eine lange Zeit. Wir haben jetzt 15 Sekunden vorhin gemacht, jetzt geht es um 5 Minuten, eigentlich auch nicht die Welt, aber trotzdem, wer macht das schon? 5 Minuten einfach nur diesen Mandelbaum anschauen. Und habe das so in mich aufgenommen. Und als ich dann abends im Bett lag, vorm Einschlafen, da leuchtete das wieder, dieser Mandelbaum. Und dann ist mir aufgegangen, wenn ich da jetzt nur 1 Minute gestanden hätte oder nur 15 Sekunden, dann hätte ich abends nicht dieses Bild noch vor dem Einschlafen gesehen. Ist aber in meine Seele eingedrungen, weil ich mir tatsächlich diese Zeit genommen habe. Und das ist so ein Tipp, probiert das mal. Wenn ihr was Wunderbares seht draußen in Gottes herrlicher Schöpfung, nehmt euch mal ernsthaft Zeit. 5 Minuten schauen, ihr werdet sehen, das wirkt nach. Ja. Und ich komme so dann tatsächlich in Kontakt mit der guten Schöpfermacht, mit der schöpferischen Allmacht Gottes, wie sie sich zeigt draußen unter dem freien Himmel. Also das ist die Naturmeditation, die auch in den geistlichen Schulen der Christenheit immer eine Rolle gespielt haben. Also es wurde immer auch empfohlen, dass man unter dem freien Himmel geht und die Schöpfungswerke Gottes betrachtet. Und es gab mal einen großen Meister der Kontemplation, einen Jesuitenpater, Franz Jalitsch, vielleicht habt ihr von dem mal gehört. Der hatte so ein Exerzitienhaus da in der Oberpfalz. Und hat so einen Grundkurs gemacht über 10 Tage, Grundkurs Kontemplation. Und hat nichts anderes gemacht, hat immer nur diesen Grundkurs wiederholt, das ganze Jahr. Wunderbarer, alter, sehr disziplinierter Mann, aber ganz sanft und beeindruckende Gestalt, Franz Jalitsch. Und der hat bei seinen Exerzitien den Leuten, vor allem auch in der Seelsorge, wenn Probleme auftauchen, hat immer gesagt, am Anfang, ihr müsst raus. Nicht da über der Bibel brüten und so. Hat keinen Wert am Anfang. Kommt später. Ja. Am Anfang, ihr müsst einfach raus. Ihr müsst laufen. Ihr müsst die Schöpfung betrachten und meditieren. Und das war eine Erfahrung. Das stimmt. Das ist am Anfang gut, da erstmal hineinzukommen. Also Naturmeditation, Schöpfungsmeditation. dass die Werke Gottes so groß und viel sind, dass wir wieder neu mit dem Auge des Herzens erkennen, wie wunderbar Gott die Welt geschaffen hat, weil wir sind oft wirklich blind dafür auch. Ich habe ja kleine Enkel und da staune ich manchmal, wie die diesen unmittelbaren Blick für die Schöpfungswunder noch haben. Also ich habe einen kleinen Enkel, der ist jetzt 5 Jahre alt und das werde ich nie vergessen. Da war er, glaube ich, 3,5 oder so. Und da sagte er, Opi, wir machen Trampolinspringen. Und dann sage ich, muss das sein, Trampolinspringen? Ja, Opi, ich weiß, du bist nicht so gelenkig. Ich sage, ja, genau, ich bin nicht so gelenkig. Aber wenn du, okay, wir machen das. Okay, er wollte unbedingt, dass ich Trampolin mit ihm springe. Und dann sind wir gesprungen, aber nach einer Viertelstunde war ich doch ziemlich erschöpft, ja. Und da habe ich gesagt, wir machen jetzt, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das ist blau und diese ganzen Geschichten, ja. Da kann man in Ruhe sitzen, für mich eine Ruhepause. Und da haben wir das gemacht, ja. Und dann hat er auch mitgemacht, findet er auch ein schönes Spiel. Und auf einmal sagt er dann, Opi, ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist groß und bunt und schön. Da sage ich, puh, der Garten hier? Nein. Das Haus? Nein. Ich komm nicht drauf. Sag's mir. Und da guckte er mich an und sagte, die ganze Welt. Das fand ich stark, ja. Für den kleinen Jungen ist die Welt groß und bunt und schön. Der weiß auch, dass es ganz viele schlimme Dinge gibt in der Welt, das ist ihm auch klar. Aber der hat doch den Blick fürs Ganze, ja, die Schöpfung Gottes. Und dann dachte ich, ja, das ist, die Kinder haben noch Augen, die wir leider nicht mehr so haben, ja, die verblendet sind. Also der hatte noch die Kraft, Naturmeditation zu machen. Okay, das ist also Kapitel 1, die Schöpfung erleben. Das Zweite, was wesentlich ist und wichtig ist für uns als Christenmenschen, ist die Wortmeditation. Also das ist auch ganz wichtig und unverzichtbar, dass wir möglichst jeden Tag aus der Quelle des Wortes Gottes trinken. Weil anders kriegen wir auch gar keinen Zugang zu Gott, wie er wirklich ist. Weil woher wissen wir eigentlich, wie Gott ist und was er getan hat und was Jesus gewesen ist? Das kann man sich ja nicht selber ausdenken, sondern das ist eine Geschichte. Die ist überliefert, das ist ein Wortgeschehen. Und nur über dieses Wortgeschehen, also über die Bibel letzten Endes und die Auslege und Verkündigung der Bibel, haben wir Anschluss zu dieser lebendigen Quelle der Liebe Gottes. Weil die Natur, die Schöpfung, das dürfen wir auch nicht vergessen, ist für sich genommen oft auch nicht eindeutig, ist ambivalent. Ja, weil es gibt ja nicht nur schöne Dinge draußen in der Natur, manchmal es gibt ja auch ganz grässliche Tage, da ist die Natur und der Wald ist ganz ekelhaft, ja. Nasskalt und es passieren Dinge draußen, wenn man sieht, wie die Tiere sich fressen und so weiter. Also die Natur ist ja noch nicht eindeutig, es ist ja alles nach dem Sündenfall und deshalb ist das nicht so klar. Und um Klarheit zu gewinnen, brauchen wir die Bibel. Also es ist seit alters her gut und heilsam, auf das Wort Gottes zu hören. Daher immer Evangelienlesungen, in der Bibel lesen. Wir haben diese schöne Tradition der Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde. Und da können wir auch in der Stille unseren Alltag unterbrechen, wieder neu in Kontakt kommen mit Gott. Gott spricht zu uns und wir sollen versuchen, möglichst unvoreingenommen, absichtslos, ganz wichtig, absichtslos zu hören, was Gott eigentlich jetzt sagt, uns zuspricht, wo er uns korrigiert, wo er uns wieder was Neues offenbart, einen neuen Auftrag gibt und so weiter. Aber nicht am Wort Gottes, an der Bibel vorbei. Das ist jetzt sicher ein Irrweg und das führt ins Abseits, sondern entscheidend ist immer wieder über dem Wort zu sitzen und es zu meditieren. Im Judentum ist es seit alters her üblich und bekannt. Ja, jeder Tora-Schüler weiß natürlich, ich muss die Tora murmeln, ich muss sie wiederkäuen. Ja. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, an der Tora, und sinnt über ihr Tag und Nacht. Und das Wort sinnen, das heißt so viel wie murmeln. Also Hebräisch ist das auch ein Wort, was benutzt wird, um das Gurren einer Taube, wenn sie Futter sucht, zu beschreiben. Hagar heißt das. Und das heißt, geistliche Schriftlesung, Lectio Divina, in der Stille die Bibel lesen, Gottes Wort betrachten, heißt nicht, was auch in den frömmsten Kreisen immer wieder vorkommt, ich nehme jetzt die Bibel vor und ich lese das und dann gucke ich mal, was da drin steht und das beherzige ich. Das ist nicht meditative Bibellektüre. Ja, weil da immer noch der Zugriff ist von mir. Ja. Ich will es aber jetzt haben und wissen und will ein rechter Christenmensch sein, der von der Bibel her lebt. Ja, schön und gut. Wenn das so klappen würde, wäre es gut. Aber da mischt sich ja immer wieder auch das Ego des Menschen mit rein. Ja. Und da ist es entscheidend, innerlich wirklich frei zu werden von Absichten und von allen Versuchen, sich diesen Text einzuverleiben oder ihn zu verzwecken. Also für mich als Pfarrer immer eine ganz große Frage, wie das gehen soll, weil als Pfarrerin oder als Pfarrer, da ist man leider gewohnt, Bibeltexte immer so zu lesen, dass man denkt, so, wie kann ich das jetzt verwurschten? Wie kann ich daraus eine schöne Predigt machen? Wie kann ich daraus eine schöne Andacht machen? Ja, also immer verzweckt eigentlich. Aus der Not heraus, ich muss ja Texte produzieren. Ja, Beerdigung, Taufen, Trauung, Gottesdienste, Andachten und so weiter. Aber das Ganze wird nichts, wenn ich immer nur das auf diese verzweckte Weise angehe. Ja. Es ist nicht gut, einen Bibeltext zu lesen und zu überlegen, und jetzt, was kann ich daraus machen? Kommt das an bei den Leuten, kommt das nicht an und so? Grundverkehrt. Sondern einfach, ich weiß nicht, was da jetzt steht und ich will jetzt einfach mal hören, ganz unvoreingenommen. Das ist entscheidend. Also auch bei den Losungen der Brüdergemeinde, dass man das wirklich immer wieder mehrfach wiederholt. Vielleicht für so eine kurze Zeit das so auswendig lernt, ja, dass man also das sich zu Herzen nimmt, was da steht. Der Test ist sozusagen der, dass man mittags oder womöglich sogar abends noch weiß, was morgens in der Losung stand. Ja. Ertappe ich mich ja selber, wenn meine Frau fragt, was war die Losung heute? Sag ich, was war die Losung heute nochmal heute Morgen? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ja. Und das heißt, ich habe auch das gelesen und habe da auch so mein Pensum absolviert, aber im Grunde ist es die beste Form und es ist das, was Gott eigentlich will, dass sein Wort tatsächlich auch vordringt in unsere Seele, in unser Herz. Und das geht nur, wenn unser Herz wirklich offen ist, wenn es weit ist, leer ist, demütig genug ist, dass wir uns echt was sagen lassen von Gott her, von Christus her, vom Heiligen Geist her. Also in diesem Sinne ist es wichtig, das Wort Gottes zu betrachten, wohl dem, der murmelt, der meditiert, der sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht. Dann gibt es eine weitere Form der geistlichen Meditation, das ist die Musikmeditation. Also das ist in besonderer Weise entwickelt worden, finde ich, in Thésée. Die haben ja ganz einfache Gesänge erfunden, lateinische Texte, weil sie für die ganze Weltkirche eigentlich eine Universalsprache gesucht haben. Und da haben sie gesagt, wir gehen halt auf Latein. Das sind ganz kurze Texte. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Okay, das kann man übersetzen. Das versteht dann jeder irgendwie auch, ja. Und das wird auf eine ganz einfache Melodie, vielleicht vierstimmig dann auch, aber auf ganz einfache Weise gesungen und immer wiederholt. Also auch dieses Meditative. Und ich singe das auch nicht, um jetzt da ein Lied zu produzieren oder da in besondere musikalische Begeisterung zu kommen, sondern um durch die Musik, durch dieses Lied in die Gegenwart Gottes mit anderen zusammen hineinzukommen. Und das ist das Geheimnis der Thésée-Lieder, die ja bis heute auch segensreich wirken. Wenn man denkt, so eine ganz kleine Kommunität in Burgund, in so einem winzigen Dörfchen Thésée, hat Lieder gedichtet, meine Hoffnung und meine Freude oder so. Weltweit wird das gesungen, ja, wunderbar. Weil die entdeckt haben, aus der Kontemplation heraus, es ist wichtig, Musik meditativ zu komponieren und dann auch gemeinsam zu singen. Aber jeder hat seine eigene Musik, die er liebt. Und jede geistliche Musik hat die Kraft, uns in die Gegenwart Gottes auf eine ganz besondere Weise hineinzuversetzen. Und das geht manchmal tiefer als Worte. Auch das ist keine Frage. Und in der Bibel spielt das auch eine große Rolle, also etwa Kolosser 3, da heißt es, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Also Gott im Herzen zu singen dankbar, das ist Musikmeditation eigentlich. Also mir selber geht es so, dass Musik von Bach zum Beispiel, H-Moll-Messe oder jetzt auch Weihnachtsoratorium oder so, das rührt mich auch auf eine ganz tiefe Weise an und da spüre ich auch ganz, ganz deutlich, unmittelbar das Licht Gottes und die Liebe Gottes. In der Polyphonie dieser Musik geht das auch an mein Herz und Gott spricht durch diese Musik zu mir und zu vielen anderen. Also Musikmeditation auch sehr empfehlenswert, sich da immer wieder Zeit dafür zu nehmen. Dann gibt es schließlich auch die Bildmeditation. In der orthodoxen Kirche ist das ganz entscheidend, da gibt es die Ikonen. Und die orthodoxen Christen sagen, das sind Fenster zum Himmel. Deshalb sind die auf Goldgrund gemalt. Gold ist die Farbe der Ewigkeit. Und dann ist ein genauer Kanon, wie diese Bilder geschrieben werden sollen, so heißt das. Ja, nicht gemalt, sondern das wird geschrieben, abgeschrieben. Und dann ist die Erfahrung und die Hoffnung und das Gebet, dass durch das Bild, also am ehesten sicher durch das Christusbild, das Christusantlitz, Gott zu mir spricht und ich das Fenster zum Himmel offen sehe. Und auch das ist in der Tat eine Form der Meditation, die heilsam ist und gut tut, wenn ich ein Bild, was mir viel bedeutet, das kennt ihr auch, also zum Beispiel sehe ich hier, ja, Rembrandt, der verlorene Sohn, das ist so ein Bild, das kann man immer wieder betrachten und meditieren. Und das hat man zwar schon oft gesehen, aber es lohnt sich wahrscheinlich wirklich immer wieder neu mal zu verweilen, gerade hier zum Beispiel vor diesem Bild und zu schauen, was zeigt sich da. Weil der Maler Rembrandt, der hat auf ganz tiefe Weise die Botschaft dieses Gleichnisses vom barmherzigen Vater, vom verlorenen Sohn zur Darstellung gebracht. Es kann ein äußeres Bild sein. In der orthodoxen Kirche ist das eben eine heilige Ikone. Es kann aber auch ein inneres Bild sein. Also ich kann auch meine Fantasie benutzen. Es ist ja auch ein Gottesgeschenk, eine Gottesgabe. Jeder Mensch hat auch die Möglichkeit, sich Dinge vorzustellen, die in der Realität so erstmal gar nicht da sind. Und dann durch die Fantasie, durch die Vorstellungskraft, mir ein Bild vor das innere Auge zu bringen, das ich anschauen kann. Also die innere Anschauung auf Jesus vor allem ist der entscheidende Punkt. Also im Hebräerbrief heißt es auch, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und in der christlichen Mystik ist das eine ganz verbreitete Form der Meditation, dass ich versuche, in der Stille Christus zu schauen, wie Christus wirkt oder wie der dreieinige Gott wirkt und dadurch mich verwandeln lasse. Also das prominenteste Beispiel ist die heilige Teresa von Avila, die lange Zeit im Kloster war und es ihr gar nicht gut ging. Die war depressiv und hat im Grunde aus Angst vor der Verdammnis ist ins Kloster gegangen und hatte einen große Gewissenskonflikte und hat ein unglückliches Leben im Kloster geführt. Und dann hat sie eines Tages im Kreuzgang ihres Klosters gesehen, da stand eine Statue des gegeißelten Christus. Kann man heute noch sehen. Irgendwo im Museum in Madrid oder so ist das zu sehen. eine kleine Statue, der Gefolterte, der gegeißelte Christus. Und da ist sie dann, wenn sie da gegangen ist, auf dem Weg zum Essen und zurück, ist sie öfter mal stehen geblieben und hat sich das angeschaut. Bildmeditation. Sie hat diese Statue betrachtet. Und dann hat sie sich durch diese Anschauung gefragt, ja, warum um Himmels Willen hat Jesus denn so schreckliche Dinge mit sich machen lassen? Wie kann das denn sein? Freiwillig. Hätte es doch auch vermeiden können. Warum hat er das eigentlich gemacht? Bis ihr klar wurde, er hat es wirklich gemacht aus Liebe zu uns Menschen, zu uns allen. Und das war wie ein Dammbruch, wie ein Deichbruch. Ja. Und von da an war sie ganz von der Liebe und von der Freude Gottes erfüllt. Also durch eine Bildmeditation ist sie zur Mystikerin geworden, zu einer Lehrerin der Kirche. Das ist wirklich auch sehr bedenkenswert. Und sie hat ihren Mitschwestern auch immer wieder geraten, in der Stille nicht so viele Worte zu machen, also diese vorgefertigten Gebete, Rosenkranze, alles gut und schön, aber sie sagt, das ist gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist, so sagt sie, dass du Christus meditierst. Und da hat sie ihren Schwestern geraten, siehe, wie er dich ansieht. Schaue, wie er dich anschaut. Und da hat sie gemerkt, die Schwestern zum Teil, die haben einen Schreck gekriegt, weil die dachten, Christus, der Weltenrichter, puh, wenn er mich anschaut, das ist ja gar nicht so angenehm. Und dann hat sie gesagt, ich muss es noch erläutern. Siehe, wie Christus dich anschaut, liebevoll und demütig. Und das war entscheidend, sich das klarzumachen oder das vorzustellen, wie sie das selber auch gesehen hat, da in der Statue des gegeißelten Christus. Christus schaut dich liebevoll an. Er will dir dienen. In Demut. Und in unglaublicher Geduld und Sanftmut und in der Kraft des Retters schaut er mich an. Und das zu betrachten, das kann auch einen Menschen verwandeln. Also Bildmeditation kann auch eine ganz stark verwandelnde Kraft haben. Ja, das sind also die Formen der Meditation, die ich vorstellen wollte. Jetzt Kontemplation. Da gibt es nun ganz verschiedene Traditionsstränge. Und in meinem Buch habe ich einen Strang wieder stark gemacht, weil ich ihn für wichtig halte. Das sind die Gebetsgebärden. Ja, also dass ich nicht nur da sitze, Hände falte und mit dem Kopf bete, sondern dass ich mit dem ganzen Leib bete. Weil das eigentlich im Judentum und in der Christenheit von Anfang an ganz wichtig war, die Gebetsgebärden. Vor Gott liegen und die Hände ausstrecken, sich bekreuzigen. Und also es gibt eine ganze Fülle von Gebetsgebärden, die den Vorteil haben, dass mein Gebet den Körper mit einbezieht. Und das ist entscheidend, weil ich bin ja nicht nur Kopf und Geist, sondern ich bin ja auch Leib. Und Leib, Seele und Geist bilden ja eine Einheit, so hat Gott mich geschaffen. Und deshalb sind mir diese Gebetsgebärden auch sehr wichtig geworden. In meinem Buch kann man es nachlesen, da ist das alles formuliert und so weiter. Es gibt auch so einen Podcast, wo man es einfach anhören kann und mitvollziehen. Und wir knüpfen da an diese alte Tradition, dass wir nicht nur mit dem Kopf und in Gedanken beten, sondern mit dem Herzen und vor allem auch mit dem Leib, mit allem, was uns ausmacht, mit dem Körper beten. Also das heißt, wir können Gott auch durch Tanzen oder durch Äußerungen von Jubel. Und das, meine Enkel, die können das auch ganz toll, ja. Kann man eine Menge lernen davon. Auch die wissen, was es heißt. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Das finde ich auch wunderbar, wie Kinder da sich in Gott freuen können. Mein Kleiner, der hatte neulich Tauferinnerung mit 5. Und das war irre, wie der Kleine sich da gefreut hat. Er sagt, ich bin getauft, ja. Und das hat sich so gefreut, ja. Fand das einfach ganz toll. Also, die Gebetsgebärden. Dann möchte ich etwas vorstellen, was mir auch wichtig ist, weil das beim Thema Meditation, wenn man so die Bücher liest und dann, da gibt es ja endlose Literatur, was meistens wegfällt und nicht vorkommt, das ist die Leidenskontemplation. Also Meditation spielt ja auch eine Rolle so in der Esoterik und so. Und da geht es immer darum, dass ich mich selber optimiere und dass ich da irgendwie fitter werde und besser werde, spiritueller werde. Und was ausgeklammert wird, ist, dass das Leben auch ganz schlimme Dinge in sich hat, ja. Krankheit und Schuld und Elend und Not und Verzweiflung. Dass plötzlich dunkle Gefühle mich überfluten oder ich Schicksalsschläge zu verkraften habe, die ganz schrecklich sind. Und das gehört ja nun zum Leben auch dazu. Und ich denke, auch das kann man in einer Art Kontemplation vor Gott bringen, mit Jesus zusammen vor Gott bringen. Und das nenne ich die Leidenskontemplation, das Dunkel aushalten, anknüpfend an die Gethsemane-Geschichte, wo Jesus sagt, wachet und betet. Darum geht's. Das ist eigentlich Leidenskontemplation. In der Not, in der Dunkelheit, im Schmerz zu wachen und zu beten. Und ruhig so, wie Jesus das getan hat oder wie der Hiob das getan hat, ja, am Boden sitzend und mit Gott hadernd und klagend, aber immerhin mit der klaren Adresse: Gott, du, rette du mich, warum hast du mir das angetan, ja? Oder Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dass ich also wirklich mit Gott rede und das Gott hinhalte, in der Gewissheit, in diesem Dunkel bin ich gar nicht allein, sondern in diesem Dunkel bin ich sozusagen im Garten Gethsemane. Jesus kniet neben mir und betet mit mir zusammen. Auch das kann eine sehr tröstliche Erfahrung sein. Die Gethsemane-Meditation. Das habe ich in meinem Buch auch so als gelenkte Fantasie habe ich das ausgeführt. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil bei Meditation und Kontemplation, da denken viele, ja, da erfahre ich dann die Gegenwart Gottes. Das stimmt, meistens und oft ist das ja auch so. Aber es kann auch Zeiten geben, wo ich leider nichts erfahre von der Gegenwart Gottes. Es gibt echte Wüstenzeiten. Die ganze Bibel ist voll davon, dass Menschen das erlebt haben. Ja. Also da muss man eine innere Distanz haben und wissen, nein, das ist uns nicht verheißen, dass wir Gott immer in seiner liebenden und segnenden Gegenwart wirklich spüren, sondern es kann auch dunkle Zeiten geben, wo wir das einfach nur glauben müssen und glauben dürfen, dass trotz allem Gott da ist und er uns durchs Dunkel hindurchführen wird. Also in den Gesangbuchliedern der alten Zeit kam das immer auch zum Vorschein. Die prägnanteste Formulierung finden wir in dem Lied So nimm dir meine Hände. Ist auch bis heute ein beliebtes Lied. Wird in der Gemeinde oft gewünscht bei Beerdigungen. Und da heißt es ja auch am Schluss: Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Auch das ist Meditation, dass ich mir klar mache, auch wenn ich gleich nichts fühle von deiner Macht. In der Dunkelheit, in der Not, in der Verzweiflung. Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Diese Kontemplation ist auch unverzichtbar, weil wir sonst dann, wenn sowas über uns kommt, wir dann abstürzen oder ja, in eine Verlorenheit kommen, die in Wahrheit gar nicht uns gegeben ist, sondern da ist Christus ist da. Und da sind wir wieder bei dem Viktor Frankl, ja, der ja auch so ganz schreckliche Dinge erlebt hat, der dann auch im Grunde auf seine Weise das gespürt hat, auch wenn ich gleich nichts fühle von Gottes Macht da in dieser Hölle, des KZs. So ist doch mir gegeben dieser innere Raum, wo ich immer noch ich selbst bin und immer noch selber entscheiden kann, wie ich jetzt damit umgehe, mit dem Schmerz, mit der Demütigung, mit der Gefahr des getötet werdens und so weiter. Ich bin immer noch jemand, der damit umgehen kann und der sich dazu nochmal verhalten kann. Und nochmal eine Erfahrung mit dieser dunklen Erfahrung machen kann. Und das ist eigentlich im weitesten Sinne Glaube. Mein theologischer Lehrer in Tübingen, Jüngel, der hat mal gesagt, der Glaube ist eine Erfahrung mit der Erfahrung. Ja, er wollte damit sagen, also ihr gebt acht Leute, ihr sucht nicht Gott über so Sondererfahrungen, ja. Es gibt Menschen, denen ist das gegeben, eine besondere Gnade, warum auch immer, ja. Aber es gibt auch Menschen, denen ist es nicht gegeben, ja. sondern die erleben die Welt so, wie sie ist. Ohne Wunder und ohne große Sachen, ja. Aber ich kann alles, was ich erlebe, an Freude und Leid, an Glück und Unglück, das alles kann ich nochmal in einem höheren Horizont betrachten. Und dann mache ich nochmal eine Erfahrung mit meiner ganz alltäglichen Erfahrung. Und das ist der Glaube eigentlich. Und das trifft auch zu bei diesen dunklen Dingen im Leben, dass wir da mit dieser dunklen Erfahrung auch nochmal die Erfahrung machen können, die Verheißung Gottes gilt auch über diesem Dunkel. Wir spüren es nicht, wir fühlen es nicht, aber wir wissen, Gott hat sein Wort gegeben. Gott hat uns gesagt, dass er am Ende alles neu machen wird. Das ist die Leidenskontemplation. Dann habe ich in meinem Buch einen Abschnitt über kontemplatives Pilgern. Das ist ja heute auch wieder entdeckt worden. Das ist ja eine uralte Tradition in der Christenheit. Überhaupt in allen großen Weltreligionen wird gepilgert zu besonderen Orten. Und das ist eigentlich auch eine kontemplative Übung. Das kennt ja auch jeder, der Marathon läuft oder lange Distanzen und so weiter. Da ist auch der Kopf wird dann irgendwie abgeschaltet, wird klar. Und dann komme ich in Zustände, die mit der normalen Ratio wenig zu tun haben. Und beim Pilgern kann ich eben auch, wie es so schön heißt, mit den Füßen beten. Ja, das finde ich eine schöne Formulierung. Also ich gehe mit anderen dann einen Weg und wir reden auch nicht ständig oder absolvieren unser Programm, denken schon an die nächste Herberge, das nächste Mittagessen und so. Nein, sondern wir haben auch so Zeiten, wo wir dann über ein Bibelwort nachdenken, uns austauschen drüber, wo wir dann uns versammeln, einen Kanon singen oder sowas. Ansonsten aber geht jeder auch mal eine ganze Zeit lang in der Stille und betet mit den Füßen. Das ist auch eine leibliche Form der Kontemplation. Habe ich auch ganz oft gemacht, mit großer Freude, mit anderen zusammen und auch mit vielen Pfarrern zusammen, aus unserem Dekanat. Und das war für alle eine ganz überwältigende Erfahrung. So ein Pfarrerkonvent im Dekanat, das ist ja eine bunte Mischung. Also das sind ja unterschiedlichste Auffassungen und Meinungen. Und der kann nicht mit dem, aus dem und dem Grund, ja, politisch und kirchenpolitisch und geistlich. Und ach, da gibt es ja riesige oder Animositäten persönlicher Art und so weiter. Aber wenn du pilgerst, ja, und dann gehst du immer mal mit dem und dann mit dem und mit dem und kommst mit jedem ins Gespräch und irgendwann fängst du auch an, ehrlich mal über das zu reden, was dich eigentlich beschäftigt im Moment, ja. Privat, wie es dir geht, woran du leidest, worüber du dich freust. Und das hat so eine Verbindung gestiftet, wie sie vorher nicht möglich war. Und das heißt, bei diesen Pfarrkonventen, wir hatten immer so eine Pfarrerrüstzeit, und das war vorher oft so auch eine verkopfte Geschichte. Wir gingen dann in irgendeine Akademie, Arnoldshain oder so, und der Propst hat dann da Vorträge gehalten und wir haben diskutiert drüber. Alles schön und gut. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, wir können ja auch mit dem Propst zusammen, wenn der Lust hat und bereit ist, das zu machen, wir können einfach auch pilgern, so einen großen Abschnitt vom Jakobsweg zum Beispiel. Und das war dann der absolute Renner. Vorher haben die Pfarrer immer versucht, sich zu drücken vor diesen Rüstzeiten, ja. Die fanden das langweilig. Der Propst pröpselt, hieß es immer dann, ja. Das fanden sie nicht so gut. Und dann aber das Pilgern, das war so ein Renner. Die Leute waren so begeistert, ja, weil das eine echte, ist eine Glaubenserfahrung, ja. Wenn du dann ehrlich über deinen Glauben, über deinen Beruf, über deine Berufung redest und da werden plötzlich Verbindungen hergestellt, die man gar nicht für möglich gehalten hat. Also deshalb empfehle ich auch das Pilgern. Das ist wirklich so eine Mischung auch, ne, aus Naturmeditation, Wortmeditation und Gebetsgebärde im weitesten Sinne. Und es ist ein großes Gleichnis für unser ganzes Leben, weil unser ganzes Leben ist ein Pilgerweg. Und das kommt dann in einem realen Pilgerweg einfach so symbolisch, bildhaft, gleichnishaft zum Vorschein. Also Hebräer 13. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das wird im Pilgern abgebildet. Man kann ja nur mit leichtem Gepäck pilgern, sinnvollerweise. Auch das ist eine interessante Erfahrung, mit wie wenig man dann auskommt und wie unmittelbar man die eigene Lebendigkeit und das Angewiesensein auf Gottes Gnade und Gottes Liebe und Gottes Hilfe, wie sehr man darauf angewiesen ist. Das ist beim Pilgern in besonderer Weise zu spüren. Und schließlich die letzte Form der Kontemplation, die mir am allermeisten am Herzen liegt. Und zwar, das ist das sogenannte Herzensgebet, was wir am Anfang ja auch kurz praktiziert haben. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Dieses Gebet stammt aus der Zeit der allerersten Mönche, also aus der Zeit der Wüstenväter, als in der ägyptischen Wüste Christen sich in die Einsiedelei zurückgezogen haben, um dort zu leben. Und wenn man dann lange Zeit in so einer Wüstenhöhle da in der ägyptischen Wüste lebt, da kann man sich nichts mehr in die Tasche lügen, sondern da kommt alles ans Licht, was in dir drin ist, ja. Und viele Worte machen, macht da sowieso keinen Sinn. Das ist eine ganz echte Erfahrung. Da wird so ein Offenbarungseid, da kommt ans Licht, was los ist eigentlich. Ja. Und dann haben sie gemerkt, die ersten Mönche, die ersten Wüstenväter und Wüstenmütter gab es auch, die haben gemerkt, es ist gut, auch in der Wüste, in der Einsamkeit, körperlich zu arbeiten, weil das einfach erdet. Also sie haben da so Seile geflochten und so Netze gemacht und so weiter, ja. Weil sonst driftet man ab innerlich, du brauchst was Praktisches. Du sagst, heute habe ich dieses Netz geknüpft und das mache ich jetzt, heute Morgen mache ich wieder. 2 Stunden lang arbeite ich, ja. Und ansonsten bete ich aber. Und da ich gemerkt habe, viele Worte machen sind gar nicht sinnvoll, bete ich mit wenigen Worten und ich verbinde das mit dem Atem, weil das einfach in die Ruhe, in die Tiefe hineinführt. Und da haben sie in der Bibel, die sie ja bei sich hatten, im Evangelium, haben sie entdeckt, im Evangelium gibt es ganz viele Stoßgebete, könnte man das nennen. Ja? Hermann, das hast du mir neulich mal geschickt, hast du in der Andacht mal hier zur Sprache gebracht. Und das ist wirklich lohnenswert zu schauen, welche kurzen Stoßgebete es in der Bibel gibt, vor allem im Neuen Testament. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, ja, oder sei mir Sünder gnädig. Ganz kurz einfach, ja. Oder, oh Herr, hilf, lass wohl gelingen. Einfach ganz vor so einem großen Ereignis, einem Fest oder so, wo man dann wirklich nicht mehr so viel Zeit hat für große Psalmenlesungen und so weiter. Dann ist aber schon gut zu sagen, oh Herr, hilf, oh Herr, lass wohl gelingen. Aus tiefstem Herzen, ja. Ist ein Stoßgebet. Und das kommt in der Bibel vor. Und nun gibt es ein Stoßgebet, was sozusagen unter einer ganz großen Verheißung steht. Das ist das Gebet des blinden Bartimäus. Kennt ihr alle diese Geschichte, ne? Der Bartimäus sitzt da am Wegesrand, ist blind. Und Jesus und die Jünger kommen vorbei. Und Bartimäus hat gehört und spürt auch, das ist der versprochene, verheißene Messias. Und er hat gehört, er heilt Menschen. Die heilende Kraft der Liebe Gottes in sich, die heilende Kraft des Sohnes Gottes ist in diesem Menschen Jesus. Und da sitzt er am Wegesrand als Bettler und ruft, Jesus, erbarme dich meiner. Und dann ruft er noch mal lauter und die Jünger sagen, schrei nicht so rum, du störst und so. Und dann schreit er aber noch mehr und dann geht Jesus zu ihm hin und sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Das heißt, dieses kurze Stoßgebet des Bartimäus wird spontan von Jesus erhört. Er wird sehend. Und im Evangelium heißt es, und er folgte ihm nach. Würde mich echt mal interessieren, wie das dann gewesen ist. Ne? Wie der als Jünger Bartimäus ist auch mitgezogen irgendwie. Wahrscheinlich bei diesen 72, die da mit Jesus gezogen sind. Aber manches im Evangelium, es ist ja, verliert sich die Spur, aber es wäre mal interessant. Ja? Der wurde geheilt von seiner Blindheit und ist Jesus nachgefolgt. Also seine leiblichen Augen wurden offen und das Auge seines Herzens wurde auch offen für den Sohn Gottes und für Gott selbst. Und was ihn gerettet hat, das ist die Pointe eigentlich, ist ein Stoßgebet. Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und da haben die Wüstenväter gesagt, später auch die Mönche in der orthodoxen Kirche, die haben gesagt, wenn das dem Bartimäus geholfen hat, dann wird es uns ja wohl auch helfen. Ja, und haben dann angefangen, das mit dem Atem zu verknüpfen. Und das Gute ist, wenn ich das mit dem Atem verknüpfe, dann kann ich das durchhalten, auch in Situationen, wo ich nicht mehr klar denken kann oder wo ich echt Mühe habe, Gebete zu sprechen. Und das habe ich selber auch erlebt und erfahren, also in Situationen, wo ich also ganz schlimm krank war, Grippe, Fieber und so ganz, da kann man ja nicht mehr normal beten, so. Das ist, man ist ja einfach nur gepeinigt. Der Schmerz sticht, schießt immer wieder ein und so, ja. Das geht gar nicht, ja. Und dann habe ich mich erinnert an dieses Gebet. Und selbst wenn du die schlimmsten Schmerzen hast und es dir ganz schlecht geht, atmen musst du ja und tust du ja auch, ja. Und wenn du an den Atem sozusagen dieses Gebet dranknüpfst, dranklebst, dann ist das wie so ein Gefährt, das führt dich dann da durch, ja. Und da habe ich gemerkt, das ist auch sehr gesegnet, dieses Herzensgebet. Deshalb spielt das auch eine ganz große Rolle in der orthodoxen Kirche. In meinem Buch auch sind auch so Erfahrungsberichte und Hinweise und das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Dieses einfache Gebet. Man muss jeder seine Form finden. Das, manche, die sagen einfach nur Jesus Christus oder Jesus, erbarme dich. Es geht einfach darum, dass ich mit dem Atem verknüpft das Erbarmen Gottes anrufe und dass ich gewiss sein darf, Gott hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Er hört mich. Und er führt mich dann durch das Dunkel doch am Ende ins Licht. Ja, soweit. Wir sind auch noch in der Zeit. Und deshalb zum Schluss nochmal ein ganz starkes Plädoyer für diese Unterbrechung, für die Stille. Also lasst zu, dass die Stille so dazwischen grätscht in euren Alltag. Ja, gerade so, wenn die To-Do-Listen so lang sind und so, dann sagt er, nee, jetzt erst recht. Der Raum wird verteidigt, die Zeit wird verteidigt, ja. Und ich gehe in die Stille hinein. Und da habe ich jetzt, auch gerade vor kurzem, habe ich ein wunderbares kleines Gedicht von Eduard Mörike entdeckt, was genau auf wunderbare Weise nochmal zusammenfasst, worum es geht. Das kleine Gedicht heißt, das ist die große Stille, die über Stürme siegt, dass eines Menschen Wille in Gottes Willen liegt. Also Anknüpfungspunkt, die Stillung des Seesturms. Und da sagt Mörike, das ist die große Stille, die über Stürme siegt. Und das brauchen wir doch. Was gibt es für Stürme in der Welt, in unserem Leben? Und diese Kraft, die über die Stürme siegt, das brauchen wir. Und das ist die Stille, die siegt über die Stürme. Wie auf dem See Genezareth. Jesus hebt die Hand und sagt, schweig still, Sturm. Ja? Und die Wellen legten sich und es entstand eine große Stille, heißt es im Evangelium. Und deshalb hat Mörike recht und er knüpft da bewusst dran an, das ist die große Stille, die über Stürme siegt, dass eines Menschen Wille in Gottes Willen liegt. Und das ist das Geheimnis. Meditation, Kontemplation soll einfach dahin führen, dass mein kleiner Wille, ja, mein so naturhaft geprägter Wille, mich selbst zu behaupten, mich selbst zu bestätigen und so weiter, selber durchzukommen und so weiter, dass mein kleiner Wille, der gegen die anderen Willen in der Welt steht und der so viel Elend und Unheil auch bewirken kann in der Fülle der Egoismen, dass mein Wille hineinkommt in den großen Willen Gottes. Der will, dass die Liebe siegt, dass die Barmherzigkeit geübt wird, dass Gerechtigkeit geübt wird und so weiter. Also damit möchte ich gerne schließen. Das ist die große Stille, die über Stürme siegt, dass eines Menschen Wille in Gottes Willen liegt. Amen, möchte ich gern sagen zum Schluss, ja. Okay.